Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa Spezial, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. In der heutigen 35. Ausgabe des Spezials blicken wir auf das vergangene Jahr 2013 zurück. Denn seit April diesen Jahres produziert die Focus Europa Redaktion unter der Woche dreimal täglich Nachrichten aus Europa von links unten. Außerdem gibt es ein halbstündiges Magazin mit Beiträgen rund um Europa. Immer freitags ist dieses Magazin eine Spezialsendung zu einem Schwerpunktthema. Bisher war das zum Beispiel Überwachung, Fracking, Datenschutz oder die extreme Rechte in Europa. Aber es ging auch um länderspezifische Themen wie Medien im EU-Beitrittsland Türkei, die Wahl in Tschechien oder um Landarbeiterinnenkämpfe im spanischen Andalusien oder aktuell um das Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU. In der Rückschau auf das vergangene Jahr reisen wir heute akustisch nach Schweden, Frankreich, Ungarn und Portugal. Wir blicken auf die EU-Außengrenzen und darüber hinaus in die Türkei und die Ukraine. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung ist Caro und ihr hört in der nächsten halben Stunde die besten Beiträge dieses Jahres von den Mitgliedern der Focus Europa Redaktion. Viel Spaß beim Zurückblicken und Zuhören. In unserer Sendereihe Focus Europa waren soziale Bewegungen und die Belange junger Menschen wichtige Themenfelder. Ende Mai brannte es im europäischen Musterland Schweden. Die Perspektivlosigkeit der Jugendlichen in den Vororten entlud sich für einige Tage in Auseinandersetzungen mit der Polizei und brennenden Autos. Da viele der jugendlichen Randaliererinnen einen Migrationsgrund hatten, wurde viel schwadroniert vom Versagen der schwedischen Integrationspolitik. So schrieb zum Beispiel die Südwestpresse, Zitat, die Jugendkrawalle sind eine schwere Niederlage der Integrationspolitik, Zitat Ende. Warum das Quatsch ist, erklärt der Sprecher der afroschwedischen Vereinigung Kitimba Sabuni Ende Mai im Interview mit Nils.
Hier gibt es diesen blinden Fleck beim Thema Rassismus. Das wird nie als Rassismus thematisiert, immer als etwas anderes. Das sieht man jetzt auch bei den sogenannten Riots in den Suburbs. Da geht es nicht um Rassismus, da geht es um Integration. Und die paar Jugendlichen, die die Autos anzünden, die sind zu, sagen wir, 99% in Schweden geboren. Das sind schwedische Kids. Und trotzdem reden sie über Integrationsfragen, anstatt über den Rassismus, auf den die Jungen hier reagieren. Und das ist ein Problem. Würden Sie also sagen, Rassismus und Marginalisierung sind die Hauptursachen für die Unruhen?
Reasons for Nazis, right?
Definitiv. Wir müssen nicht überrascht sein, weil die Geschichte Europas ist die Geschichte, wie die Unterdrückten immer wieder versuchen zu rebellieren und die Herrschenden immer versuchen, das einzudämmen. And what you have is the controlling classes try to contain them. Und was wir heute haben, als Resultat von Kolonialismus und Rassismus ist, dass die früher Kolonisierten jetzt in Europa leben, in den europäischen Städten. Und wir reproduzieren den Kolonialismus, denn diese Leute sind die Armen, die neuen Unterschichten. So hat das jetzt auch rassistische Implikationen. Und was mich noch beunruhigt ist, wie Regierung und Opposition das jetzt debattieren, als gäbe es zwischen ihnen einen Unterschied. Im wichtigsten politischen Fernsehprogramm war gestern diese Debatte zwischen Regierung und Opposition. Und völlig ausgespart haben sie die Stimmen der nicht-weißen schwedischen Leute aus den Vorstädten. Und das ist das Problem. Denn es sollte nicht um Parteien gehen, sondern um die Besitzenden und die Habenichts. Und Politiker repräsentieren alle die Besitzenden, die Mittelklasse, die weiße Klasse.
Ein immer wiederkehrendes Thema von Fokus Europa war die europäische Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen. Zuletzt das Flüchtlingsabwehrprogramm Eurosur, zu dem der wissenschaftliche Abgeordnete der linken Europaabgeordneten Cornelia Ernst, Lorenz Krämer, Folgendes sagt.
Na, das ist ganz einfach, was Sie sich da im Rahmen von Eurosur vorstellen. Da soll im Prinzip diese europäische Kooperation, die da angestrebt wird, also alle Satelliten, Schiffs, Radardaten, Drohnen, die sind noch nicht im Einsatz, aber die sind natürlich angedacht. Alle diese Daten sollen in Eurosur ja sowieso zusammengeführt werden aus den einzelnen Mitgliedstaaten. Na, und das soll einfach im Prinzip auf die Nachbarländer ausgeweitet werden. Und da sind natürlich die ersten Kandidaten, die afrikanischen Nachbarn, also im Großen und Ganzen alles von Mali bis Ägypten. Das Hauptziel von Eurosur, auch wie der gesamten Migrationspolitik der EU, das Hauptziel, und dazu darf jeder, kann da einfach in diese Verordnung reingucken, Artikel 1 steht drin, was das Ziel ist. Und das Ziel ist die Verhinderung von illegalen Einwanderung, das Bekämpfen von grenzüberschreitender Kriminalität und zu guter Letzt, nach vier weiteren Punkten steht dann da, na und einen Beitrag zu leisten zur Rettung auf See. Dieser Beitrag zur Rettung auf See war etwas, was in den Trilogsverhandlungen zwischen Parlament und Rat, wie sie ja immer geführt werden, ein stark umkämpftes Ding war. Bis zuletzt konnten sich die Mitgliedstaaten nicht darauf einlassen, dass dieser halbe Satz in der Verordnung überhaupt auftaucht. Also politischer Wille fehlt da von vorne bis hinten.
Seit die Gezi-Park-Proteste Ende Mai begannen, berichtete Fokus Europa fast täglich über die Proteste in Istanbul und anderen Teilen der Türkei. Die Proteste sind auch Teil der nun folgenden Collage von Jan über Aufstände und Fokus Europa mittendrin.
Ich habe das bei mir im Viertel mitgekriegt, dass dann am Freitagabend also alle Leute aus der Straße, aus dem Fenster dann Krach geschlagen haben mit Töpf und Löffel und was sie alles gefunden haben. Und es war dann schon erstaunlich, weil im Prinzip war ja erst die Forderung, dass der Gezi-Park nicht bebaut werden sollte. Und da sich das dann innerhalb, also quasi von einem Tag dann so ausbreitet, dass in allen Stadtvierteln Aktionen stattfinden, das war dann schon weit.
Im Viertel Kurtulus wohnen da besonders viele Studenten oder besonders viele Linke?
Nee, in diesem Viertel wohnen eigentlich vorwiegend Familien und das war das Erstaunliche, als ich dann die Nachbarn gesehen habe, die da ganz, also die, wenn man die so kennt, eigentlich normale Familienväter und Hausfrauen sind, wie die dann alle aus dem Fenster hingen und kräftig Krach geschlagen haben. Und dann ging es auch so weiter, dass auch die ersten Leute dann aus den Häusern kamen und die Forderung war dann nicht mehr mit Gezi-Park, sondern einfach der Rücktritt der Regierung. Da kamen erstmal Leute dann aus dem Haus und dann ging der erste Marsch die Hauptstraße hier im Viertel, wo dann immer mehr Leute dann auch von den Seitenstraßen dazukommen und dann quasi auf der Hauptstraße Richtung Taksimplatz.
Das Jahr 2013 hat Massenbewegungen gegen verkrustete Regime vorwiegend am Rand Europas gesehen, wie hier in dem Bericht über den Beginn der Gezi-Proteste in der Türkei.
Bei diesem mittlerweile dritten Einsatz ging die Polizei besonders brutal vor. Die Parkschützerinnen jeden Alters wurden daran gehindert, den Gasschwaden auszuweichen. Mehrere verletzten sich deshalb beim Sprung von einer Mauer. Die Parkschützer, unter denen sich bekannte türkische Künstler und auch einige Abgeordnete des türkischen Parlaments aus Ankara befanden, wollen den zentralen Park am Taksimplatz erhalten. Nach der von Ministerpräsident Tayyip Erdogan persönlich geleiteten Planung sollen an der Stelle des beliebten Parks am Taksim ein Einkaufszentrum und Luxusresidenzen entstehen. Die rund 14 Millionen Einwohnerinnen zählende Metropole Istanbul hat extrem wenige Grünflächen.
Wir wollen atmen. Der Taksim gehört uns, Istanbul gehört uns.
Streiks im Baskenland und in Portugal. Am gestrigen Donnerstag wurde das spanische Baskenland durch einen Generalstreik teilweise lahmgelegt. Es war der achte seit Beginn der Krise. Dazu aufgerufen hatten die baskischen und anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften CGT und CNT.
Right now in this moment the government changed the special forces downtown Kiev.
Gerade in diesem Moment wechselt die Regierung in Spezialkräfte in der Stadt aus. Jemand hat eine Bombe in eine Metrostation gelegt. Deshalb müssen sie jetzt die Armee einsetzen und Spezialkräfte der Miliz, wird gesagt. Der zentrale Regierungsdistrikt wird von den Protestierenden blockiert. Aber es gibt Schnee und Frost und deswegen sind es nicht so viele Menschen. Deshalb ist es gerade ein sehr gefährlicher Augenblick. Und die Menschen werden über soziale Netzwerke mobilisiert. Denn der Mobilfunk ist die letzte Stunde tot. Es ist sehr gefährlich. Es gibt keine Antwort vom Präsidenten und von der Regierung. Sie sprechen nicht mit der Opposition und den Protestierenden. Daher ist es gerade ein sehr gefährlicher Augenblick.
Große
Protestbewegungen in der Türkei, in der Ukraine und anderswo. Was daraus wird, sehen wir vielleicht im neuen Jahr. Fokus Europa wird auf jeden Fall dabei sein und weiter berichten.
Die Faschisierung geht eigentlich immer weiter und ich weiß nicht, auf was man eigentlich noch warten muss, dass die Europäische Union die demokratischen Werte der Europäischen Union verteidigt.
So Magdalena Masowski über Ungarn, das sich laut ihr zu einer Ethnokratie entwickelt hat. Demnach ist die ungarische Gesellschaft nicht durch eine Links-Rechts-Unterscheidung kategorisiert, sondern in einen völkischen und einen nicht-völkischen Block getrennt. Die völkische Ideologie geht mit einer Selbstethnisierung der Nation einher. Die Nation wird also als ethnisch homogene Volksgemeinschaft verstanden. Auch in der Opposition sind diese Ideen weit verbreitet.
Da ist zum Beispiel eine sehr starke antikapitalistische Haltung, eine anti-imperiale Haltung und eine antizionistische Haltung zu beobachten. Beinahe keine diese Oppositionsgruppen, übrigens auch nicht von den Antifas oder von den antifaschistischen Organisationen, distanzieren sich von diesen ethnischen Nationen, also von dieser ethnischen Kulturnation. Eine einzige kleine Partei, nämlich die Demokratische Koalition unter der Leitung des ehemaligen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsány, einzig diese Partei distanziert sich von diesem ethnischen Denken und bestärkt seinen oder ihren Kampf oder ihren Willen zur Achtung der universalen Menschenrechte. Dieser Begriff wird sonst von keinen anderen Parteien bekräftigt. Man meint übrigens allgemein, dass man einen Klassenkampf führen würde, so wie früher im Realsozialismus, gegen die unterdrückerische Macht. Und darin sind so ungefähr die Oppositionsparteien einig. Man merkt nicht, dass der Weg der Regierung ein ethnonationaler Weg ist, bei dem das gesamte politische und kulturelle Leben eigentlich, wie in Gramscis Kulturrevolutionstheorie, nur eben völkisch nach und nach eingenommen wird. Dass Ungarn jetzt eine Ethnokratie ist, das merkt niemand von ihnen. Das wird auch überhaupt nicht thematisiert.
Von Freiburg aus haben wir auch in das Nachbarland Frankreich geschaut, wo die Kundinnen und Kunden von Sexarbeit in Zukunft mit einer Geldbuße bestraft werden sollen. Von der gesellschaftlichen Debatte in Frankreich berichtete uns RDL-Korrespondent Bernhard Schmid.
Also es gibt die beiden Grundpositionen, von denen die eine darauf hinausläuft zu sagen, die Prostitution gehört abgeschafft, weil es ein grundsätzlich inakzeptabler Ausbeutungszusammenhang ist. Die abolitionistische Position, also von Abolition für Abschaffung, das ist die Position, die in dem Gesetzentwurf durchscheint, die durch den Gesetzentwurf vertreten wird. Und es gibt die Position, die sagt, man muss sozusagen die Lebens- und mit oder ohne Anführungszeichen Arbeitsbedingungen der Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen verbessern.
Wir fragten daraufhin nach bei der französischen Sexarbeitsgewerkschaft Strass, warum sie das geplante Gesetz ablehnen.
Aus einem sehr einfachen Grunde, weil das ein Anti-Hurengesetz ist. Es geht um Prostitutionsverhinderung. Es geht absolut nicht um Opferrettung und was da sonst noch an, sagen wir mal, Vorwänden vorgeschoben wird. Es geht darum, Prostitution zu verbieten. Und zwar traut man sich nicht direkt, die Huren zu verbieten, denen zu sagen, nein, ihr dürft nicht mehr arbeiten, weil das ja alles angeblich seit Jahrzehnten arme Opfer sind, die man retten muss mit einem heuchlerisch-humanitären Ansatz. Nein, man verbietet jetzt den Kauf. Man stelle sich mal vor, analog, der Kauf von Tabak sei verboten oder dasselbe für Alkohol oder für ich weiß nicht was. Es ist einfach nicht umsetzbar und es läuft darauf hinaus, das Produkt völlig zu verbieten. Das Ganze steht in einer längeren Tradition von prostitutionsfeindlichen Maßnahmen. Und es geht darum, mehr zu kriminalisieren, was genau das Gegenteil dessen ist, was wir seit Jahren verlangen. Und wir stehen damit auch nicht alleine, das ist auch in der internationalen Hurenbewegung durchaus so. Wir verlangen Entkriminalisierung, das heißt, Sexarbeit und Prostitution müssen aus dem Strafrecht raus, nicht noch mehr rein.
Es funktioniert genauso, wie wir uns das gedacht haben und sogar noch besser, würde ich sagen, weil wir viele Fremde erreichen, indem wir mit diesem 4 Meter langen Tandem fahren, wo überall Stop Gold Mining draufgeschrieben ist und wir laute Musik aus Rumänien anhaben. Das heißt, wir erzeugen einfach sehr viel Aufmerksamkeit und Menschen, die man so nie erreichen könnte, einfach Touristen und so weiter, werden auch auf Roche Montana aufmerksam.
So eine Aktivistin, die mit einem Tandem von Kopenhagen nach Rumänien gefahren ist, um die europäische Öffentlichkeit darüber zu informieren, was in Roche Montana tatsächlich passiert. Durch die Fahrradtour will sie den Widerstand gegen den Goldminentagebau stärken. Um den Widerstand auf Fahrrädern ging es auch im Beitrag über die Tour de Fessenheim. Dabei radelten die Aktivistinnen durch das Elsass und bespielten die Dörfer rund um das älteste Atomkraftwerk Frankreichs mit politischem Theater. Ingo Falk von der Anti-Atom-Gruppe Freiburg sagte dazu:
Wir sind ja dieses Jahr auch mehr in die Dörfer gefahren, die sonst nicht so im Fokus stehen. Also wir sind weder an der Weinstraße in Elsass gewesen, noch sind wir jetzt unmittelbar in der Nähe vom AKW gewesen, sondern wir sind wirklich durch die Dörfer gefahren, die von einem Atomunfall praktisch die Hauptlast zu tragen haben, aber im Grunde genommen gar nichts von der Region haben, also weder von den touristischen Besonderheiten noch durch den Geldregen, der vom AKW abgeworfen wird sozusagen. Und dort haben wir Theateraktionen gemacht, die haben das Thema Atomausstieg thematisiert und die erneuerbaren Energien. Und zum Schluss haben wir dieses kleine Theaterstück dann am Champ de Mars in Colmar direkt vor der Präfektur aufgeführt.
Einen weiteren Beitrag zum Thema Umwelt hat uns Kollege Fabian vom Klimacamp im Rheinland mitgebracht. Dabei ging es um die Besetzung der Kohlebahn beim Hambacher Forst.
Ja, wir sitzen hier auf der Hambachbahn und zwar an der Stelle, wo die alte und die neue Hambachbahn zusammenkommt, damit wir möglichst effektiv die Kohlezufuhr stoppen können. Die wollen nämlich zum Kraftwerk Niederaußen. Und wir sind der Meinung, dass das Kraftwerk abgeschaltet werden sollte, weil wir für den sofortigen Braunkohleausstieg sind. Wir sind hier, weil wir glauben, es braucht eine breite Bewegung und wir müssen den Klimaschutz und den ökologischen Schutz selbst in die Hand nehmen, weil wir nicht darauf warten können, dass sich sonst etwas ändert. Das hat die Vergangenheit bewiesen. Es braucht starke Bewegungen und man muss sich einfach daran beteiligen.
Ein wichtiger Bestandteil von Fokus Europa ist die Berichterstattung über das EU-Parlament. Als kleine Kostprobe hier ein kurzer Kommentar zum mehrjährigen Finanzrahmen, den das Europaparlament nach monatelangen Verhandlungen Ende November gebilligt hat.
Völliger Wahnsinn, dass weiterhin einer der größten Teile unserer Forschungsmittel für den Fusionsreaktor ITER in Südfrankreich aufgewendet wird. Die Kernfusion ist eine Technologie, die bis in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts nichts zur Stromversorgung beitragen wird.
Und zum Abschluss unseres Rückblicks schauen wir nach Portugal, wo wir die Krisenproteste regelmäßig begleitet haben. Als Ende Juli klar war, dass der Dialog zwischen der Regierungskoalition in Lissabon, bestehend aus neoliberaler PSD und konservativer CDS-PP und der sozialdemokratischen Oppositionspartei PS gescheitert ist, kommentierte Kollegin Maike das Unternehmen Nationale Rettung in Portugal. Ein Drama in 2014 Akten.
Die seit drei Wochen andauernde Regierungskrise hatte der Rücktritt des Finanz- und des Außenministers provoziert. Vítor Gaspar erklärte am 1. Juli diesen Jahres, er käme mit den Protesten in der Bevölkerung gegen seine Austeritätspolitik nicht zurecht. Für seine Nachfolge als Finanzministerin wurde Maria Luísa Albuquerque, eine seiner engsten Vertrauten, ernannt. Dies wiederum konnte Außenminister und Vizepremierminister Paulo Portas, gleichzeitig Parteivorsitzender der rechtskonservativen CDS-PP, nicht abhaben. Einige Quellen sprechen von persönlichen, andere von beruflichen Differenzen zwischen den beiden. In jedem Fall erklärte auch Portas einen Tag nach Gaspar seinen Rücktritt. Premier Passos akzeptierte dies jedoch nicht. Und so kam der Vorschlag aus den Reihen der Konservativen, einen Kompromiss zur Umbildung der Regierung mit Beibehaltung Portas als Vizepremierminister auszuarbeiten. Ohne die CDS-PP hat die Partei von Premierminister Pedro Passos Coelho nämlich keine Mehrheit mehr. Man fragte bei der Opposition, ob die denn vielleicht aushelfen könne. Aber die Ansage war klar: Wenn wir in die Regierung gehen, dann nur mit vorgezogenen Neuwahlen. So die Ansage der Sozialdemokraten. Diese Meinung teilt im Übrigen nicht nur die Linke, die Kommunistische Partei und die Grünen, sondern auch die Mehrheit der portugiesischen Bevölkerung, die während eines Generalstreiks am 27. Juni das Land teilweise lahmlegte. Schon am Tag der Arbeit, sowie bei großen Protesten im Mai und im Juni, war das Motto: Es ist Zeit für die Regierung zu gehen. Neuwahlen jetzt. Doch die Konservativen, inklusive des Präsidenten Aníbal Cavaco-Silva, scheinen Angst zu haben vor noch härteren Sparauflagen der Troika nach vorgezogenen Neuwahlen vor Ende der Haushaltsanpassung im Juni 2014. Das ist das dritte und letzte Drittel, das Portugal im Rahmen des Programms der finanziellen und wirtschaftlichen Beihilfe noch erfüllen soll. Der neue Zyklus also, der Präsident nennt diesen die Post-Troika, muss noch ein Jährchen auf sich warten. Cavaco Silva in seiner Mitteilung von gestern Abend, Zitat: Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts gehen wir ständig vor und zurück. Auf eine Periode der großen Illusionen folgt immer eine Periode harter Austerität. Nach Ende von mehr als einem Jahrzehnt haben wir immer noch keine Form gefunden, uns von diesem Teufelskreis zu befreien. Vergangenen Montag dann setzte Cavaco sich und seiner Regierung eine Frist von einer Woche, um den heiß ersehnten Kompromiss zu finden. Nach 6 Tagen musste er der Bevölkerung verkünden, dass der Dialog gescheitert ist. Trotz allem hat der Herr Präsident noch einen Grund, sich auf die Schulter zu klopfen. Er lobt sich und die drei großen Parteien, wie schön sie zusammengesessen haben und keinen Konsens gefunden haben. Cavaco Silva also will weitermachen wie bisher. Wichtig sei vor allem anderen, dass Portugal zu den Märkten zurückkehre. Und dafür, wie wir anfangs hörten, gibt es ja schon klare Anzeichen. Die Gründe, weshalb der zwischenparteiliche Dialog scheiterte, kennt die portugiesische Bevölkerung offensichtlich gut genug. Deswegen führt Pinto sie in seiner Ansprache nicht weiter aus. Die Meinungen zur nationalen Rettung gehen weit auseinander. Außerdem vertrauen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich gegenseitig nicht. Die Grünen brachten am Donnerstag letzte Woche einen Misstrauensantrag gegen die Regierung im Parlament ein, übrigens schon der 5. in diesem Jahr, der aber wie alle anderen abgelehnt wurde. Daraufhin hagelte es Vorwürfe. Die Linke bezeichnete die Regierung als Pinocchio und José Segundo, der Chef der sozialdemokratischen PS, als die gute Fee, die ihm Leben einhauche. Die Grüne Eloisa Apollonia wurde im Parlament beinahe ausgebuht, als sie ihre Anklage vorbrachte, die Regierung wüsste genau, dass sie bei vorgezogenen Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt sicher nicht wieder die Mehrheit bekäme. Sie würde nur an sich und ihre Machtposition denken, nicht aber an die portugiesische Bevölkerung. Die Linke setzte noch einen drauf. Zitat: Wir müssen raus aus diesem Rettungssumpf einer gescheiterten Regierung, sagte die Parteivorsitzende Catarina Martins im Parlament. Die PS warf der kommunistischen Partei PCP und den Grünen vor, sie sei die Krücke der portugiesischen Rechten, da die Regierung einen weiteren Misstrauensantrag zu ihrem Vorteil auslegen würde. Daraufhin konterten Grüne und PCP, welche genau wie die Linke nicht an den zwischenparteilichen Gesprächen teilgenommen hatten, die Sozialdemokraten seien die Schiffsladung einer todkranken und fauligen Regierung. Zitat: Die PS bestätigte unumstößlich die Notwendigkeit von vorgezogenen Neuwahlen und verlangte den Rücktritt der Regierung. Und jetzt plötzlich setzen sie sich an einen Tisch, um einen Kompromiss zu finden? Welcher Kompromiss kommt schon heraus von einer Mehrheit aus Todgeweihten? Fragte Eloisa Apollonia noch vergangenen Freitag. Jetzt, nach dem Scheitern des Dialogs, ist die PS an allem schuld. Da sind sich die Konservativen einig. Sogar der Parteivorsitzende der PSD auf der Insel Madeira, Alberto João Jardim, schaltete sich nun ein. Wer sich die Vorschläge der PS ansieht, weiß, dass diese nie angenommen werden würden. Sie würden das Land nur weiter zum Einsturz bringen und nie aus der Sparpolitik herausführen. Für Jardim wäre die Lösung der Regierungskrise im ganzen Land bis Juni 2014 den Notstand auszurufen. So könnte man auch bequem die Proteste im Griff behalten. Ich schließe mit den Worten des Kommentatoren Miguel Gaspar, der in Publico PT schreibt: Der Präsident hat hochgesetzt und verloren. Es ist möglich, dass er irrelevant geworden ist. Jetzt brauchen wir einen nationalen Kompromiss, um den Herrn Präsidenten der Republik zu retten.
Das war ein kleiner Rückblick von Focus Europa auf das vergangene Jahr 2013. Focus Europa von Radio Dreieckland verabschiedet sich in die Winterpause und kommt im neuen Jahr wieder.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.